Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast heute ist eine Frau, die einen Beruf hat, der einem nicht alle Tage begegnet. Angela Stöger ist Verhaltens- und Kognitionsforscherin mit dem Schwerpunkt Bioakustik. Und besonders hellhörig sind wir im Team hier geworden, als uns ihr Buch in die Hände gefallen ist. Das hat den Titel »Von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten, wie Tiere kommunizieren und was wir lernen, wenn wir ihnen zuhören«. Zugeschaltet aus Wien. Guten Morgen, Angela Stöger.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen.
Haben Sie heute Morgen schon eine Tierkommunikation belauscht?
Ja, ich habe ja auch zwei Hunde zu Hause und die wecken mich immer auf und da kommunizieren die beiden und wir kommunizieren auch zusammen. Da geht es dann ums Gassi gehen und um Füttern und draußen habe ich natürlich auch Vögel gehört in der Früh, weil die Sonne scheint und es, eigentlich angenehm ist und nicht zu kalt.
Können Sie uns den Wiener Klang beschreiben? Weil ich habe auch Vögel gehört auf dem Weg hierher zum Funkhaus.
Ja, das waren hauptsächlich Spatzen und Blaumeisen und ein paar Kohlmeisen. Wie gesagt, ich bin relativ außerhalb von Wien in einem Randbezirk in der Nähe von der Lobau, einem Naturschutzgebiet. Und ja, da kann es auch sehr sehr schön sein. Und der Verkehrslärm ist relativ gering.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben dann wirklich eher die Natur im Ohr statt die Autos.
Genau, Gott sei Dank.
Von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten schreiben Sie. Wann singen Mäuse denn?
Naja, es singen vor allen Dingen die Mäuseriche, also die Männchen, in der Paarungszeit. Ähnlich wie bei Vögeln auch, man glaubt es kaum. Singen auch die Mäuse, die Männchen, ihren Weibchen einen gewissen Gesang vor mit Strophen. Nur ist das teilweise einfach so hoch, und zwar im Ultraschallbereich, dass wir Menschen das nicht hören können, dass uns das verborgen bleibt. Und das machen selbst die Hausmäuse.
Mhm. Das heißt, die Maus singt, hier bin ich, find mich.
Ja, genau. Und auch noch irgendwie, wie attraktiv das Männchen ist und was es nicht alles zu bieten hat als Paarungspartner.
Dann haben wir die Maus geklärt. Ehrlich gesagt, Ihr Buch ist uns in die Hand gefallen und wir hatten das Gefühl, da ist die etwas andere Peter Wohlleben. Der deutsche Förster, der ist jetzt Autor, der schreibt über die Kommunikation der Bäume, Sie über die Kommunikation der Tiere. Wie verschieden kommunizieren Tiere denn jetzt? Also wenn Sie auch sagen, dass wir eine quietschende Maus, Sie und ich, nicht wahrnehmen können, geht das anderen Tieren ja wahrscheinlich auch so, oder?
Ja, also ich denke, die akustische Kommunikation ist auch eines, was uns zeigt, dass wir Menschen bei Weitem nicht alles wahrnehmen, was da draußen in der Natur so stattfindet. Das ist natürlich einerseits, dass wir gewisse Dinge einfach nicht wahrnehmen können. Es gibt Schall außerhalb unseres Wahrnehmungsvermögens, das, was drüber liegt. Auch die Fledermäuse hören wir ja großteils nicht. Es gibt auch Schall, das unter unserer Hörschwelle liegt, im Infraschallbereich, den wieder andere Tiere produzieren. Und da ist es doch wahnsinnig interessant, weil man da immer wieder dran erinnert wird und dass es eben mehr gibt, als wir hören, sehen oder fühlen können oder riechen können auch.
Hören sich die Tiere denn untereinander? Also würde ein anderes Tier das Quietschen, das Singen der Maus wahrnehmen?
Das kommt ganz darauf an, wie das Hörvermögen dieses Tieres ist. Also jedes Tier hat natürlich die Laute, das eigene Hörvermögen, das ist alles aufeinander abgestimmt. Und es ist nicht gesagt, dass ein Elefant die Maus quietschen hört. Also der Elefant zum Beispiel, der ein sehr großes Tier ist und eher tiefe Frequenzen produziert, wird die Maus, also die Laute der Maus auch nicht wahrnehmen.
Es gibt also nicht, so wie wir Weltsprachen haben, sowas wie Englisch oder Französisch oder Spanisch, was relativ viele Menschen ja sprechen, gibt es jetzt nicht sowas wie eine Tierweltsprache?
Naja, das kommt drauf an, wenn man jetzt von Säugetieren spricht, also einen gewissen Grundsatz, solange das im Hörbereich liegt, es gibt schon universale Dinge, die gleich sind. Zum Beispiel vor allen Dingen mit Tieren eben, die bei uns, die wir gut wahrnehmen können. Schweine, Hunde, Pferde, was auch immer was. Was, glaube ich, universal ist, ist ein Stresslaut, ist ein Laut, der aus Angst produziert wird. Wenn eben das Tier oder der Mensch wirklich Angst hat, dann hat das gewisse Charakteristika in der Stimme, die sind schon von Tier zu Tier gleich. Natürlich ist es bei einem Insekt oder bei einem Fisch wieder ganz anders, die ja auch ganz andere Mittel und Wege haben, um die Laute zu produzieren.
Das heißt, eine eigentlich miauende Katze könnte vor einer muhenden Kuh Angst haben.
Naja, wenn die sie Angst haben unter Umständen, das kommt immer drauf an. Oder sie kann spüren, wenn die Kuh Angst hat. Also aha, das ist an und für sich etwas sehr Universelles. Wir Menschen können von sämtlichen Tieren, da hat es Experimente gegeben, dass wir sehr gut einordnen können, ob der Laut von einem gestressten Tier oder einem Tier produziert wird, das gerade nicht gestresst ist, also eher ruhig ist. Und wir gehen davon aus, dass Tiere das auch sehr gut einordnen können. Hunde merken ja auch an unserer Stimme, wie wir aufgelegt sind.
Ja, aber das habe ich mich auch gefragt. Hunde denken wahrscheinlich auch manchmal, wenn wir versuchen, sie irgendwie in ihrer Kommunikation, in ihrer Sprache, nenne ich es jetzt mal, zu imitieren. Wahrscheinlich denken die sich auch manchmal, warum redest du nicht mit mir, wie du immer redest? Warum machst du jetzt dieses Hundegeräusch nach, oder?
Unter Umständen, ja, finden die das auch ein bisschen lustig.
Weil das ist ja wirklich so eine einseitige Kiste, ne? Also wir meinen zu verstehen, was der Hund empfindet, wie es dem Pferd geht, wenn es bestimmte Geräusche macht, wie es dem Wellensittich geht. Umgekehrt, gibt es Forschungen, ob es den Tieren umgekehrt genauso geht mit uns Menschen, wenn sie uns hören?
Doch schon. Also es gibt erste Erkenntnisse, die sehr wohl zeigen, dass Hunde sehr gut einschätzen können, wie es dem Menschen geht. Und ich denke, jeder, der einen Hund hat, der eine Katze hat, der weiß auch, dass der Hund wahnsinnig reagiert auf die eigene Stimmungslage. Das ist einerseits, merken Sie es auch an der Stimmung, Sie merken es vielleicht auch geruchlich und Sie können sogar unseren Blick, also ob wir lachen oder ob wir böse schauen, sehr gut einschätzen und kategorisieren.
Mhm. Frau Stöger, ganz besonders beschäftigen Sie sich mit den Elefanten. Das ist Ihr eigentliches Forschungsfeld. Mhm. Gibt es eine einheitliche Elefantensprache?
Ja, also bei allen Elefantenarten findet man ein paar Laute, die gleich sind. Das ist zum Beispiel das Trompeten, das auch jeder kennt, glaube ich. Das wird in Situationen von großer Aufregung, die kann sowohl positiv beim Spielen sein, wenn Jungtiere überdreht sind, aber auch negativ bei Aggression oder wenn ein Elefant attackiert, kann es auch sein, dass sie trompeten, wenn sie drohen. Und dann gibt es auch, was alle Elefantenarten haben, diesen sehr tieffrequenten Rumble, so wie wir das nennen. Das ist so ein Grollen, klingt es ein bisschen wie ein weidepferdes Grollen, was eben auch, wo sehr tiefe Frequenzanteile dabei sind, die wir als Mensch auch nicht wahrnehmen können, weil es eben so tief im Infraschallbereich ist.
Wir sind ja im Radio, gehen wir mal schrittweise voran. Wenn wir das hier hören, was kommuniziert der Elefant mutmaßlich?
Das ist ein asiatischer Elefant und asiatische Elefanten haben diese hohen Quietschlaute, die afrikanische Elefanten zum Beispiel gar nicht produzieren, im natürlichen Repertoire zumindest. Und das machen sie meistens, es kommt darauf an, ob es in freier Wildbahn ist oder im Zoo, aber normalerweise ist das ein Laut, der auch bei Aufregung, irgendwelche Sachen, wo sie sich gestört fühlen, wo sie sich unsicher sind, produziert wird, auch in Konfliktsituationen.
In der Vorbereitung, als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich gelesen, dass es wirklich diese Unterschiede gibt zwischen den Elefanten, die in Afrika beheimatet sind und zwischen denen, die in Asien beheimatet sind. Ich würde unsere Hörerinnen und Hörer gern mal mitnehmen in Ihr Fachgebiet. Das hier. Das ist ein.
Das war jetzt ein afrikanischer Elefant, aber das ist so ein Knattergeräusch, was an und für sich nicht jeder Elefant macht. Es gibt ein paar, die das tun. Zum Beispiel, das ist die Mongo aus dem Tiergarten Schönbrunn aus Wien. Das ist die einzige Elefantin, die diesen Laut macht. Und wir gehen davon aus, dass sie das ist so ein bisschen ein selbst erfundener Laut, der aus dem Maul kommt, aber den sie vor allen Dingen in Situationen macht, wenn ihr ein bisschen langweilig ist, wenn sie wartet auf irgendetwas. Dann spielt sie mit ihrer Stimme rum.
Also so einen Laut hört man dann in Afrika von einem Elefanten nicht wirklich?
In der Regel nicht, nein. Kann sein, dass die mal sowas Ähnliches von sich geben, aber das ist an und für sich nicht Teil des normalen, üblichen Repertoires. Das sind dann so ein bisschen Selbstkreationen, die immer wieder vorkommen, auch in Afrika.
Und jetzt das Repertoire des asiatischen Elefanten? Das ist tatsächlich wie eine ganz andere Sprache, Frau Stöger, für mich.
Ja, was wir da jetzt gehört haben, also das erste sehr hohe war ein asiatischer Elefant und nachher kam ein bisschen was nicht ganz so hoch war. Das war jetzt dann ein afrikanischer Elefant, der diesen asiatischen Elefanten imitiert hat.
Hm. Warum, Frau Stöger, ist diese Elefantenkommunikation für Sie so besonders spannend?
Ja, eben einerseits, weil sie in der Lage sind, mit ihrer Stimme sehr flexibel umzugehen. Also wir haben jetzt schon gesagt, das war jetzt ein Beispiel, wo eben dieser hochfrequente Quietschlaut von asiatischen Elefanten, von einem afrikanischen Elefanten, der mit asiatischen Elefanten aufgewachsen ist, in einem Zoo imitiert wurde. Das heißt, er hat die Fremdsprache erlernt. Mhm. Es gibt auch noch andere Beispiele von afrikanischen Elefanten, die mit asiatischen Elefanten zusammen aufgewachsen sind und deren Laute auch nachgeahmt haben. Es gibt sogar einen asiatischen Elefanten, der alleine in einem Zoo von Südkorea eine sehr intensive Bindung zu seinen Pflegern aufgebaut hat und der hat sogar gelernt, menschliche Laute in Koreanisch nachzumachen und zu imitieren. Und das ist was gar nicht so häufig vorkommt im Tierreich, vor allen Dingen nicht im Säugetierreich. Wir Menschen, unsere Menschen und unsere Kinder lernen die Sprache durch Imitation, durch Nachahmung und das gibt es wirklich sonst nur bei Papageien kennt man, Singvögel, bei den Säugetieren kennt man es nur sonst außer uns Menschen, bei Walen, Delfinen, und eben auch Elefanten. Mhm. Und das ist was ganz Besonderes, was die Kommunikation interessant macht.
Und an welcher Stelle verstellen sich Tiere denn?
Ja, sie können das schon ganz bewusst machen, damit sie auch andere austricksen. Es gibt zum Beispiel in Afrika einen Vogel, den Trauerdrongo. Mhm. Der hat gelernt, verschiedenste Alarmrufe von verschiedenen Tieren, unter anderem auch von den Erdmännchen, zu erlernen und die auch einzusetzen, um die Erdmännchen zum Beispiel zu erschrecken. Und was da passiert ist, dass er einfach, ja, wenn die Erdmännchen auf Futtersuche sind, dass er dann einen Alarmruf zum Beispiel für Greifvogel ausstößt. Und die Erdmännchen schrecken sich natürlich, lassen alles fallen, was sie in den Pfoten haben, unter anderem auch eben Insekten, und laufen ihre Bauten und er schnappt sich dann die Beute der Erdmännchen.
Schlaues Ding.
Genau.
diese Imitation, Sie haben uns vorher Tierstimmen zukommen lassen, die Sie aufgenommen haben übrigens. Mhm. Diese Imitation dieses Tieres hier, die können Sie uns bitte gleich mal erklären? Was für ein Tier ist es?
Ja, man würde vielleicht glauben, das ist ein kleiner Vogel, ein Spatz, aber dem ist nicht so. Das ist eine Katze, eine Raubkatze, und zwar ein Gepard. Und obwohl es sich hier nicht um eine Imitation wie zum Beispiel bei dem Sperlingsvogel handelt, glauben wir doch, dass das eine Art von akustischer Krypsis oder akustischer Mimikry, also akustische Tarnung eigentlich ist, die im Laufe der Evolution entstanden ist. Also der wird an und für sich zum Beispiel von Löwen gejagt, sobald ein Löwe irgendwie einen Gepard erwischt, vor allen Dingen auch die Gepardenjungen, die abgelegt werden von der Mutter, bringen Löwengeparde um. Und Geparde verwenden jetzt diesen hohen Laut, um sich zusammenzurufen als Kontaktruf, was eigentlich wirklich, ja, sage ich mal, überraschend ist, weil in der Savanne sind tiefe Laute besser geeignet, um sich über größere Distanzen miteinander zu kommunizieren. Und unsere Vermutung, die wir aber noch testen müssen, ist, dass vielleicht dieser Laut sich so entwickelt hat, um in der akustischen Umgebung ein bisschen zu, ja, eben eine Tarnung zu haben, um in die akustische Umgebung zu verschmelzen, damit sie nicht schon anhand der Laute auffallen.
Und Sie sagen, im Laufe der Evolution entsteht das. Können Sie einordnen, wie viele Jahrhunderte das braucht, dass ein Gepard sich so an diese Vogelstimme anpassen kann?
Na, das können wir jetzt nicht wirklich einordnen, weil das ja leider Gottes alles, da finden wir keine Fossilien eben anhand der Laute oder des Verhaltens. Das können wir, aber es ist eben die Vermutung nahe, dass es in der Evolution entstanden ist, weil jetzt Katzen an und für sich nicht einen Laut hören und den spontan imitieren können. Also es ist ein bisschen was anderes als ein Papagei, der wirklich im Rahmen einer Lebensphase lernen kann, zum Beispiel wie ein Mensch zu sprechen. Das können die Geparden hier nicht.
Hm. Sie haben gerade gesagt, dass sich die Tiere an andere Geräusche annähern können. Sie schreiben in Ihrem Buch auch unter anderem davon, wie sie pfeifen und singen, die Elefanten, um zu denen wieder zurückzukommen. Mhm. Woher holen die sich das? Also Wo kriegen Sie das? Im Zoo? Das haben Sie gerade schon gesagt. Können Sie sich das auch von Menschen oder von der Umgebung abgucken und abhören? Wie gelingt das in der Wildnis?
Naja, in der Wildnis hört man das natürlich nicht, dass einfach ein Elefant jetzt da irgendwie einen Menschen imitiert, sondern da sind wir noch sehr am Erforschen, wie eigentlich diese Fähigkeit angewendet wird. Sehr wahrscheinlich ist es, dass zum Beispiel Dialekte bestehen, zum Beispiel in der Familiengruppe, dass eben wirklich familienspezifische akustische Dialekte da sind, dass die Elefanten auch erkennen, wer zu welcher Familie gehört, auch wenn sie weiter voneinander getrennt sind zum Beispiel, weil die trennen sich ja auf, dann finden sie wieder zusammen. Also das könnte so eine der Funktionen sein, wo man eben diese Imitationsfähigkeit gut anwenden kann.
Und wenn die singen und pfeifen können, gibt es dann bei den Elefanten auch so richtige Könner, so wo wir unter Menschen sagen würden, das sind so die Ilse Werners, die Maria Callas, die Peter Alexanders, gibt es die bei den Elefanten auch?
Ja, da gibt es schon ganz besondere kreative Individuen. Da gab es zum Beispiel einen Elefantenbullen, den ich in Botswana kennenlernen und auch aufnehmen durfte, erforschen durfte, der in Menschenobhut aufgezogen wurde als verwaistes Elefantenbaby. Und der hat verschiedenste Laute, also 7 Laute sich anerlernt, die er sogar auf Kommando abgeben konnte. Und das hat er mit dem Rüssel gemacht, durch Einatmen, ganz hohe Quietschlaute. Dann hat er verschiedene Muskeln kontrahiert, auch beim Rüssel und somit Laute erzeugt. Und der Rüssel eignet sich natürlich da auch ganz besonders um, ja, als Lautproduktionsorgan, wenn ich das mal so sagen darf.
Dr. Angela Stöger ist bei uns, Mitte 40, Verhaltensbiologin, zugeschaltet aus Wien. Frau Stöger, diese Liebe zu den Tieren, woher kommt die?
Ich denke, das hatte ich schon immer in meiner Kindheit auch. Wir hatten, wie viele andere Familien, auch Haustiere immer. Wir waren auch viel, also wir hatten so eine Wochenendwohnung auf einem Bauernhof. Und ich habe mich aber schon auch über das hinaus sehr für Tiere interessiert. Ich habe sehr, sehr früh vor allen Dingen Bücher über Meeressäugetiere gelesen. Wale haben es mir da besonders angetan. Und das war relativ früh klar, dann auch so, sag ich mal, in der Teenagerzeit, dass ich mir eigentlich nur vorstellen konnte, Biologie zu studieren.
Hm. Dieses Interesse für die Tiere, kam das von Ihnen selbst oder haben das Ihre Eltern, hat das Ihre Familie auf irgendeine Art und Weise provoziert, außer dass es Tiere zu Hause gab?
Nein, überhaupt nicht, weil weder mein Vater noch meine Mutter hatten einen Beruf, der mit Tieren zu tun hatte. Sie war natürlich tierfreundlich, so wie viele Menschen, aber das war es auch schon. Also das kam schon von mir heraus. Und ich weiß sehr gut, ich habe auch eigene Kinder. Man kann den Kindern auch sehr schwer gewisse Interessen aufzwingen. Die sind einfach da und die sind zum Teil anders als die eigenen.
Welche Tiere hatten Sie denn zu Hause?
Naja, das Übliche. Wir hatten einen Hund, wir hatten einen Hasen, also ein Zwergkaninchen genau genommen. Und das war es auch schon. Aber ich hatte immer Hunde. Also mit Hunden bin ich aufgewachsen. Ich bin ein Hundemensch und habe auch jetzt welche.
Demnach waren Sie also nicht das Kind, das sich ein Tier wünscht und sich dann nach 2 Wochen umdreht und die Eltern Gassi gehen müssen oder den Stall ausmisten?
Nein, ich denke, ich habe mich schon um meine Tiere gekümmert, wie es für mich halt möglich war. Und es ist lustig, ich habe erst irgendwie Fotos betrachtet. Ich bin immer irgendwie mit irgendeinem Tier abgebildet, wurscht, ob ich neben einem Hund am Bauernhof sitze oder irgendwas in der Hand habe. Und ich habe mich um meine Hunde, die ich dann im Laufe der Zeit schon hatte, schon gekümmert, auch immer, ja.
Wer hat dann diese Begeisterung zum Tanzen geweckt? Weil außer, dass Sie tierlieb und tierbegeistert waren als Mädchen, waren Sie ein tanzbegeistertes Mädchen und das dann eine
ganze
Weile, ne?
Ja, ich war Synchronschwimmerin, also ich habe den Tanz ins Wasser verlegt. Und das kam, denke ich, ein bisschen auch durch die große Schwester. Ich habe eine ältere Schwester, die war Kunstturnerin. Und ich habe aber dann ein bisschen Haltungsprobleme bekommen mit der Wirbelsäule und wo dann der Kinderarzt gemeint hat, naja, Turnen ist nicht so gut, sie sollte schwimmen. Schwimmen an sich fand ich langweilig, weil ich eben gerne im Ballettunterricht war und gerne mich mit zur Musik bewegt hatte. Und dann war Synchronschwimmen eine Option, die mich dann sehr lang begleitet hat auch.
Ja, aber das war eine sehr erfolgreiche Option.
Genau, ja, nein, das war super. Ich habe natürlich da Erfolge gefeiert und bin noch viel in der Welt herumgekommen, was mich auch stark geprägt hat fürs Leben.
Sie stapeln ganz schön tief, Frau Stöger. Sie gehörten zum österreichischen Nationalkader.
Ja, ich war mehrfache Staatsmeisterin und war eben auch bei Welt- und Europameisterschaften. Und wie gesagt, das waren ganz tolle Erfahrungen, die ich nicht missen will.
Aber diese Option, in die sportwissenschaftliche Richtung zu gehen, die hat sich für Sie nie aufgetan?
Nein, lustigerweise nicht. Da hatte ich das Interesse wirklich nicht. Das war dann so mit 22 Jahren, wo ich dann mit dem Sport aufgehört habe und mich dem Studium gewidmet habe, weil eben auch das Biologiestudium viel Anwesenheit bedingt. Man hat viele Praktika und das ließ sich dann mit dem Training einfach nicht mehr vereinbaren.
Biologiestudium, war da nicht so eine kleine Gefahr, dass man die Leidenschaft, das Hobby zum Beruf macht und das dann vielleicht nicht mehr mögen könnte?
Ja, die Gefahr besteht und das ist natürlich auch aufgegangen. Also, aber das Gute ist, dass ich meinen Beruf liebe, mit all den Problemen, die er natürlich auch mit sich bringt. Nicht, das ist immer jetzt die, sag ich mal, Jobsicherheit ist natürlich in unserer Sparte auch nicht so gegeben. Man muss immer wieder um die Fördermittel kämpfen. Nichtsdestotrotz mache ich das, was mich interessiert und ich arbeite sehr, sehr gerne. Also nicht immer. Es gibt natürlich auch Sachen in dem Beruf, an denen man wirklich Daten analysieren muss, Paper schreiben. Das sind die Sachen, die vielleicht nicht immer so viel Spaß machen. Aber im Freiland mit den Tieren, das ist natürlich, ja, da habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht.
Können Sie sich noch erinnern, Frau Stöger, wie und wann Sie die Elefanten im Zoo Schönbrunn in Wien angezogen haben? Wann haben die Sie um den Finger gewickelt?
Ja, das war eher ein bisschen zufällig. Ich war nie der große Elefantenfan. Also wenn man mich fragt, was ist dein Lieblingstier, würde ich eher sagen die Robbe und Seehunde, als dass ich auf den Elefanten gekommen wäre. Aber es war dann einfach eine Arbeit ausgeschrieben. Damals war es eine Diplomarbeit, heute sagt man Masterarbeit, wo ich mich dann dazu beschlossen habe, die war auch bioakustisch, also schon die Kommunikation. Mhm. Das heißt, das hat thematisch schon gepasst, wo ich dann gedacht habe, ach, jetzt mache ich das mal. War ein bisschen eine pragmatische Entscheidung, um auch das Studium abzuschließen. Und wie es aber dann so ist, wenn man sich mit etwas einarbeitet, wenn man beginnt, darüber zu lesen und dann selbst zu forschen, dann packt einem das Interesse. Und die Elefanten haben mich dann nicht mehr losgelassen, obwohl es nicht unbedingt von Anfang an das war, was ich machen wollte. Also ich glaube, das kann man Studenten auch mitgeben, dass man einfach offen ist und dann manchmal auch Chancen ergreift, auch wenn es in dem Moment scheint, dass es vielleicht nicht, ja, genau das Thema ist, das man eigentlich angestrebt hat.
Frau Stöger, ich bin einem Elefanten ein einziges Mal in meinem Leben sehr, sehr nahe gekommen. Ich durfte die Haut berühren. Und ich glaube, der Elefant hat durch seine dicke Haut gespürt, dass ich schweißnasse Hände hatte vor Angst. Haben Sie oder hatten Sie eigentlich nie Angst vor diesen großen Tieren, die ja auch so gefährlich sind?
Doch, es gab schon Situationen, also Respekt habe ich auf jeden Fall und den darf man auch nicht verlieren, weil man darf nicht vergessen, wie Sie sagen, sie sind groß, sie sind wirklich, sie haben einfach dann mehrere tausend Kilo, das darf man nicht vergessen. Und ich habe mir auch schon bekannte Freunde verloren, die im Kontakt mit Elefanten dann ums Leben gekommen sind oder verletzt wurden, das darf man nicht vergessen. Und man muss da immer aufmerksam sein, egal in welcher Situation, und muss die Tiere schon sehr genau lesen können auch.
Was ist da passiert, wo Sie Freunde?
Gut, es gibt, ich denke, es ist bekannt, dass es auch in Zoos immer wieder Unfälle gibt mit Tierpflegern, tödliche Unfälle oder auch, ich weiß nicht, das ist in Afrika oder auch in Asien, passieren auch immer wieder Unfälle mit Elefanten, mit wilden Elefanten, weil natürlich auch wilde Elefanten und Menschen immer wieder mehr aufeinandertreffen. Der Lebensraum der Elefanten wird immer kleiner und da passieren mehrere hundert Unfälle, auch tödliche Unfälle pro Jahr, was natürlich ein großes Problem darstellt.
Aber wenn wir über den Zoo sprechen, dann müssen wir uns ja dann schon fragen, warum müssen wir in Europa asiatische, afrikanische Elefanten angucken? Also warum müssen wir das überhaupt provozieren, dass sowas passiert, was Sie erlebt haben?
Ich denke, man kann es natürlich so gut wie möglich vermeiden und das ist jetzt, glaube ich, eine ganz andere Diskussion, wenn wir über Zoos an sich diskutieren, Pros und Contra. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, es kommt immer auch auf den Zoo drauf an und da muss man sich natürlich aber überlegen, ich denke, die Diskussion ist gerechtfertigt, dass man sich überlegt, wo soll der Zoo der Zukunft hin? Macht es noch Sinn? Ist es gerechtfertigt, gewisse Tierarten eben in Zoos zu halten? Also ich denke, das ist da könnte man eine eigene Sendung wahrscheinlich machen über das Pro und Contra von Zoos.
Sie halten es wahrscheinlich, ich mutmaße, mit der Aussage, ich fahre lieber dorthin, wo Sie in der Wildnis leben, oder?
Wir machen beides. Also wir arbeiten schon noch sehr viel mit Zoos zusammen, weil man gewisse Forschungsfragen auch einfach in Zoos einfacher, schneller oder auch einfach anders erforschen können. Und viele Entdeckungen sind auch in Zoos gemacht worden, zum Beispiel die Entdeckung, dass Elefanten überhaupt im Infraschallbereich kommunizieren, die wurde im Zoo gemacht. Und dann ist man in die freie Wildbahn gegangen und hat geschaut, ja, wie machen die das überhaupt? Wozu wenden die das an? Wie funktioniert das? Oder auch die Erkenntnis, dass Elefanten tatsächlich in der Lage sind, Laute zu imitieren, stammt auch aus dem Zoo. Genauso gibt es sehr viel veterinärmedizinische Aspekte, die einfach in Zoos erforscht werden und die aber dann auch in freier Wildbahn angewendet werden. Also für die Forschung ist beides wichtig. Man kann im Zoo viel machen und gewisse Sachen sind aber dann auch nur in freier Wildbahn möglich natürlich.
Im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur ist Dr. Angela Stöger, Verhaltensbiologin und Bioakustikerin an der Universität in Wien. Frau Stöger, wie sieht Ihr Büro eigentlich aus? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wir haben ganz viele Geräte im Büro, die halt im Büro nicht wirklich zum Einsatz kommen. Also wir müssen schon nach draußen zu unseren Tieren. Da haben wir natürlich Mikrofone, Aufnahmegeräte. Dann haben wir aber auch Lautsprecher, unter anderem auch einen sehr, sehr großen, um Elefantenlaute abzuspielen, die ja, wie schon erklärt, im Infraschallbereich sind. Das heißt, es ist ein riesiger Subwoofer. Und ja, es sind einfach sehr viele technische Geräte. Und aufgrund der Technik können wir ja auch vieles hören oder erforschen, was wir eben nicht hören können.
Das heißt, bei Ihnen im Büro ist immer, also zum größten Teil so laut, dass die Nachbarn im normalen Leben die Polizei rufen würden und sagen würden, das ist zu laut.
Nein, überhaupt nicht, weil wir natürlich das über Kopfhörer machen und wie gesagt, Laute abspielen für die Elefanten, das tun wir ja zum Beispiel auch wirklich nur in Afrika, was aber dann durchaus laut ist. Also wir haben den Lautsprecher schon ausprobiert an der Universität Wien mit einem sehr tieffrequenten Schall und da haben tatsächlich am ganzen Gang die Fenster vibriert und da sind die Kollegen rausgekommen und haben schon mal geschaut, ob ein Erdbeben oder irgendwas ist, weil man einfach nur zwar nichts gehört hat, aber man hat einfach diese tiefen Vibrationen wahrgenommen.
Wenn Sie als Bioakustikerin das hier dann hören... Oder aber... den afrikanischen Elefanten. Oder aber eben den asiatischen Elefanten. Worauf genau bezieht sich Ihre bioakustische Forschung?
Na gut, das wird einerseits, also vor allen Dingen mit Spektralanalyse gemacht. Also ähnlich wie man auch die Menschensprache erforscht. Es gibt ja spezielle Computerprogramme, wo man ganz genau die Frequenzanteile, die Energieverteilung, die Modulationen und solche Aspekte einfach analysieren kann. Und da wird eben analysiert und wir müssen natürlich über das Tier, das wir beobachten, das wir aufnehmen, auch ganz viel Informationen sammeln. Das heißt, wie alt ist das Tier, welches Geschlecht, wie groß in etwa, was ist passiert, als die Laute produziert wurden. Zum Teil nehmen wir natürlich auch Hormonproben, um zu wissen, in welchem Zustand ist es vielleicht gerade in der Paarungsphase oder nicht. Und diese ganzen Informationen müssen natürlich gesammelt werden, um in etwa zu verstehen, was denn die Bedeutung der Laute sein könnte, weil wir ja nicht wirklich fragen können.
Sie haben gerade ein Müssen benutzt und ich frage mich, müssen wir das wirklich? Also wofür machen Sie das? Was ist der Antrieb, dass Sie irgendwann etwas niederschreiben, hinterlegen? Wofür ist es wichtig?
Gut, ich denke, es geht einfach darum, dass wir unsere Mitlebewesen auf dieser Welt, dass wir wissen, wie die kommunizieren zum Beispiel. Und das zeigt ja ganz deutlich die Art und Weise und wie komplex auch die Tiersprache ist, ist ja ein Beweis dafür, dass das alles jetzt nicht irgendwie aus Reflexen heraus passiert, sondern dass die sehr bewusst miteinander kommunizieren, dass da Interaktion stattfindet, dass da Intelligenz stattfindet. Und es geht ja auch darum zu verstehen, was stört denn die Tiere eigentlich? Stört unser Lärm, den wir Menschen ständig machen, egal ob das Autos, Maschinen, Baustellen, was auch immer, selbst Windturbinen produzieren ja einen Lärm, dass wir irgendwie verstehen müssen, stört das die Tiere eigentlich? Ist das ein zusätzlicher Problemfaktor, der so und so schon, das Überleben so und so schon für die Tiere schwer genug ist? Und ich denke, das sollte eigentlich der Antrieb von jedem sein, zu verstehen, wie die Umwelt funktioniert, wie Tiere funktionieren und eben zu verstehen, dass Tiere auch was zu sagen haben.
Sind Sie in Wien da ganz besonders unterwegs oder gibt es die Bioakustik auch weltweit? Also haben Sie Kolleginnen und Kollegen auch über dem großen Wasser, wo Sie kommunizieren? Gibt es sowas wie Kongresse, wo Sie sich austauschen?
Ja, selbstverständlich. Die Bioakustik ist eine weltweit sehr verbreitende Forschungsdisziplin, Spezialisierung. In Europa natürlich auch, selbst auf der Humboldt-Universität wird das ja sehr, sehr intensiv gemacht, und auf sehr vielen Universitäten, auch in Deutschland, aber natürlich auch in Amerika, das berühmte Cornell Lab, die mit den, also ornithologisch mit Vogelstimmen angefangen haben, aber auch Elefanten zum Beispiel erforschen. Also das ist eine weltweit sehr verbreitete und auch große Community.
Gibt es Datenbanken, die Sie bestücken?
Ja, es gibt Datenbanken, vor allen Dingen auch in Museen, aber wir verwenden eigentlich immer eher unsere eigenen aufgenommenen Laute.
Wie sieht's mit dem Nachwuchs aus?
Ja, sehr gut. Die Studenten sind da schon sehr interessiert dran. Also ich habe 2 Doktoratsstudenten, ich habe mehrere Masterstudenten, wir haben auch Bachelorstudenten und wir haben die Bioakustik an der Universität Wien ist sehr gut situiert. Das bin nicht nur ich, da sind auch Kollegen, Professor Fitsch, Professor Thomas Buckner, der sehr viel mit Raben und Krähen macht. Wir sind da eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt an der Universität Wien, bis hin zu Fischen zum Beispiel.
Die Fische, die können wir noch aufnehmen. Die Fische, die Laute machen können, wie, was habe ich gelesen, die knurren können.
Also Fische sind eine sehr lautaktive Tiergruppe und die haben halt keinen Larynx, keinen Kehlkopf, aber die machen das zum Beispiel mit Trommelmuskeln, die einfach die Schwimmblase in Vibrationen versetzen. Andere reiben zum Beispiel Muskeln und Sehnen übereinander und erzeugen so zum Beispiel knurrende Geräusche wie der knurrende Gourami.
Die Verhaltensbiologin und Bioakustikerin Dr. Angela Stöger ist bei uns. Beruflich beschäftigt sie sich hauptsächlich mit den Elefanten und den Lauten, die sie von sich geben. Ihre Lieblingstiere, haben Sie vorhin gesagt, sind aber Robben und Seehunde. Warum das?
Ich finde, die haben einfach eine schrecklich süße Schnauze und die großen, coolen Augen. Sind jetzt nicht herzig.
Ja. Gibt es eigentlich Tiere, die Sie gar nicht mögen?
Gar nicht mögen es übertrieben, aber ich brauche jetzt vielleicht nicht die Kakerlaken, die großen im Zimmer, obwohl das natürlich faszinierende Insekten sind, das stimmt schon.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Also die muss man nicht haben, vor allem nicht in den südlichen Regionen, wenn sie so genau groß sind wie eine Maus. Ne? Sie haben zu Hause Luna und Lilly, haben Sie am Anfang gesagt. Das sind Ihre 2 Hunde. Wenn ich jetzt mal mutmaße, also man sagt ja immer, entweder du liebst die Hunde oder du liebst die Katzen. Sind Sie dann kein Katzenmensch?
Ich habe zumindest einfach immer nur Hunde zu Hause gehabt. Also ich mag Katzen schon auch. Meine Schwester hat Katzen, meine Mutter hat Katzen. Aber für mich persönlich, ich bin eher der Hundemensch. Da können wir auch mehr zusammen unternehmen.
So, und jetzt diese entscheidende Frage. Stimmt das dann wirklich, man ist wie Hund und Katze? Also verstehen die sich untereinander nun auch nicht? Haben Sie da schon was erforschen können?
Naja, ich hatte eine Zeit lang, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, hatten wir einen kleinen Hund und eine Katze und die hatten schon so ihre Probleme, aber die sind zum Beispiel schon noch zusammengelegen. Also wenn die zusammen aufwachsen, geht das trotz allem sehr gut.
Und jetzt kommen Luna und Lilly dran und dürfen mit Ihnen einmal in den Wald?
Genau, die warten eben.
Dann danke ich Ihnen sehr für diese Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Dr. Angela Stöger ist Verhaltensbiologin, Bioakustikerin. Sie hat das Buch geschrieben von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten, wie Tiere kommunizieren und was wir lernen, wenn wir ihnen zuhören. Ich danke Ihnen sehr. Alles Gute.
Vielen Dank.